Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und in eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen von Herzen her für diesen Text. Ich möchte dir Danke sagen für das Geschenk, dass du bewirkt hast, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir dieses Leben durch dich wertvoll machen können. Ich möchte Danke sagen dafür, dass du deine Engel geschickt hast, mit dieser Zusage, dass du kommen wirst und dass du uns das auch so schenkst, dass Menschen als Zeugen das gehört haben, viele an der Zahl, um es weiterzugeben bis heute. Ich danke dir dafür, dass du Gott, der bist, bei dem jedes Wort wahr ist und bei dem alles wahr wird, was er sagt und dass wir darauf vertrauen dürfen. Ich möchte dich dafür bitten, dass wir immer mehr lernen, dieses Geschenk des Lebens, Herr, das Geschenk des Heiligen Geistes zu nutzen, dass es wertvoll wird. Ich möchte dich bitten dafür, dass wir unabhängig von den äußeren Umständen auf dich schauen und dass wir auch lernen, wenn es schwer wird, uns davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern dich in den Mittelpunkt zu nehmen. Segne du jetzt diesen Abend, Herr. Lass unser Herz weit aufgehen für dein Wort, für deine Zusagen. Und segne ganz besonders Norbert in seiner Predigt, der dein Wort jetzt auslegt. Geh mit uns. Amen.
Diese Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt oder zwischen Ostern und Pfingsten oder zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind ja eine ganz besondere Zeit für die Jünger damals, für uns auch deswegen, weil wir manchmal gar nicht so genau wissen, wie wir uns diese Zeit, diese 50 Tage oder diese 40 plus 10 Tage eigentlich vorzustellen haben. Und vielleicht sehen wir einfach noch einmal hin zunächst auf die Erinnerung, dass die Apostelgeschichte die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums ist, sozusagen Lukas-Evangelium Teil 1 und Lukas-Evangelium Teil 2. Oder genauer gesagt, Lukas-Evangelium ist der Bericht von dem Wirken das irdische Wirken Jesu und die Apostelgeschichte ist das Wirken des Auferstandenen und Aufgefahrenen, des erhöhten Jesus. Das sind diese beiden Teile, die zusammengehören und trotzdem so deutlich zu unterscheiden sind. Es geht also in der Apostelgeschichte nicht um die Geschichte der Apostel, wie man vielleicht meinen könnte bei diesem Namen im Deutschen, sondern es geht um die Geschichte des Heiligen Geistes. Es geht um die Geschichte des erhöhten Herrn Jesus Christus. Und dieser Auftrag an die Jünger, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das steht sozusagen in der Mitte zwischen diesen beiden Teilen. Mittendrin am Tag der Himmelfahrt Jesu ausgesprochen und dann wird er vor ihren Augen weggenommen und da stehen sie jetzt, diese 11 Jünger, völlig überwältigt, völlig überrumpelt, völlig platt noch von dem, was sie jetzt 40 Tage lang erlebt, gehört, gesehen haben, was sie mit Jesus besprochen haben. Und jetzt bekommen sie einen Auftrag, der eigentlich alles übersteigt, was sie bis dahin überhaupt sich hätten denken können. Ja, wir müssen uns vorstellen, diese 11 Gestalten, die bis dahin wirklich ein eher zerstreuter Haufen waren, sehr, sehr hilflose Gestalten, die bekommen jetzt diesen Auftrag, die bisher im Schatten Jesu mehr oder weniger mitgelaufen waren, Zuhörer, Schüler, Anfänger in Glaubensfragen waren. Sie sollen jetzt plötzlich bis an die Enden der Erde weitertragen, was sie gesehen, gehört, erlebt haben, was da alles zu sagen ist. Und nicht nur das, sondern Jesus sagt an anderer Stelle, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt er mindestens zweimal, ganz betont. Wie mich, genauso wie mich mein Vater gesandt hat. In diese Welt hinein, mit allem, was dazu gehört, so sende ich euch in diese Welt hinein und zwar nicht nur in diese kleine judäische Welt, sondern von Jerusalem nach Judäa über Samarien bis an die Enden der Erde. Sie sollen nicht nur bezeugen, berichten, erzählen, sondern sie, die gerade noch Schüler gewesen sind, sind jetzt plötzlich selbst Lehrer. Lehret, sie halten alles, was ich euch gelehrt, was ich euch befohlen habe. Und wir können uns vorstellen, was in diesen 11 davor gegangen ist. 11 Jünger im Grunde genommen gegen den Rest der Welt. 11 jüdische, normale Männer gegen das römische Imperium, das sie da vor sich sehen. 11 fromme Juden gegen eine Welt der Philosophie, denn das, was um Judäa herum geschah, was man da dachte, was da alles im Umbruch, im Umlauf war, das war etwas Gigantisches im Leben der Denker. 11 kleine Männchen gegen diese ägyptisch, persisch, griechisch, römische Kultur mit all der Philosophie, mit all dem Wissen, mit den Wissenschaften, die es ja damals auch schon gab. Das waren ja Hochkulturen. Und Juda, das war ein Volk von Hirten und Fischern und Zimmerleuten und Handwerkern und ein paar Kaufleuten vielleicht, aber insgesamt war das eigentlich die unterste Schublade, könnte man sagen. Und diese 11 sollen jetzt in die Welt hinein, bis an die Enden der Welt und sollen das weitertragen, was sie bei Jesus erlebt, gesehen, gehört haben. Ja, das sind zwei Welten, die hier aufeinander prallen. David und Goliath ist ein Kindergartenspiel gegen das, was von Ihnen hier jetzt erwartet wird. Im Grunde genommen erleben wir das ja in einer ähnlichen Weise, wenn wir ein wenig um uns sehen, was in unserer Welt heute los ist. Und da stehen wir als Christen, als Gläubige, als Nachfolger Jesu und wollen hier etwas bewegen, wollen Menschen erreichen. Wir prallen da auf eine Welt, die völlig anders ist als wir. Wir können auch sagen, wir sind völlig anders als die anderen. Irgendwas ist anders. Paulus sagt an einer Stelle, nicht wir sind so anders, sondern die Welt ist allem entfremdet, was aus Gott ist. Aber die Welt sieht es natürlich anders. Die Welt sagt, ihr seid so komisch. Wir sind normal. Und wir würden eher sagen, wir haben ein Stück von der Wahrheit verstanden und gehen damit in eine Welt hinein, voller Unklarheit, voller Unwahrheit, voller Lüge, voller Schuld, voller Sünde. Da prallen zwei Welten aufeinander. Dieses Zeugnis des Evangeliums, dieses Wort Gottes, dieser Glaube an Jesus, wie wir ihn haben, wie wir ihn glauben, wie wir ihn gerne weitergeben möchten, bezeugen möchten, prallt auf eine völlig fremde Welt in unserer Zeit. Wir treten gegen eine Welt an, die komplett allem entfremdet ist, was uns so wichtig erscheint. Wie soll man diesem Zeugnis der Welt, mit diesem Zeugnis der Welt entgegentreten, die aus tiefster Überzeugung, also nicht, weil sie es nicht verstanden hätten oder nicht gehört hätten, sondern aus tiefster Überzeugung gottlos, gesetzlos sein wollen. Sie wollen so sein. Oder wie es Jesus selbst gesagt hat, die Welt hat mich gehasst. Und die Welt wird euch hassen. Das mag in den vergangenen Zeiten ein wenig anders gewesen sein. Wir könnten sagen, zumindest nach 45 war es ein paar Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar ein wenig anders. Aber heute sind wir wieder an diesem Punkt, wo wir das wirklich deutlich spüren. Die Welt will das nicht. Die Welt will uns nicht. Die Welt will nicht das, was wir ihnen zu sagen hätten. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann verstehen wir umso mehr, was das für eine Bedeutung hat. Dieser kleine Satz, den wir manchmal so dahin nehmen, weil wir uns daran gewöhnt haben, wenn Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Von Judäa und Samaria bis an die Enden der Welt. Dass der Geist, dieser Geist, den Unterschied macht. Ohne diesen Geist geht das nicht. Ohne diesen Geist geht gar nichts. Mit diesem Geist wird das gelingen und geschehen, was er sich vorgenommen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sprach's und verschwand. Ja, dieser lapidare Satz, der hier geschrieben ist, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das ist eine schöne Umschreibung von dem, was da geschieht. Eine Wolke nahm ihn auf und nahm ihn vor ihren Augen weg. Und sie stehen da mit offenem Mund und starren nach oben, versuchen irgendwie zu begreifen, was da vor ihren Augen geschehen ist, verstehen es aber nicht. Aber das wird dann zu dem zentralen Teil unseres Glaubensbekenntnisses, nämlich aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Worten, die das umschreiben, die das noch einmal bestätigen, was das jetzt denn für uns bedeutet. Dass das nicht nur eine Umschreibung dafür ist, warum er jetzt nicht mehr da ist, sondern eine Umschreibung, was da jetzt für uns geschehen kann, etwa in Hebräer 4. Ich will nur diesen einen Vers lesen, Hebräer 4, Vers 14, wo es heißt, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Ja, das ist fast wörtlich zu nehmen, was wir hier nachgelesen haben. Der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist im Deutschen ein bisschen unklar formuliert. Ich habe es lange Zeit so verstanden. Falls wir einmal Hilfe nötig haben sollten, ja, so klingt das in dieser deutschen Übersetzung, dann haben wir diesen Zutritt, dann dürfen wir kommen. Wenn das einmal so sein sollte, dass wir Hilfe nötig haben sollten. Gemeint ist ja was ganz anderes, das werden wir im Verlauf auch sehen, nämlich dass wir merken, wir können nicht einen Augenblick ohne diese Hilfe sein. Und je länger, da bin ich sehr sicher, dass es den meisten unter uns so gehen wird, je länger wir in der Nachfolge Jesu stehen, desto deutlicher merken wir das, wie es immer enger wird für uns, wie es immer konzentrierter wird, wie wir uns immer mehr an ihn binden, weil wir anders gar nicht können, weil wir darauf angewiesen sind, auf seine Hilfe, auf sein Leiten, auf sein Bewahren, auf seine Gnade, damit wir das, wozu wir berufen sind, überhaupt so halbwegs hinkriegen. Wenn wir Hilfe nötig haben. Wir haben diese Hilfe eigentlich permanent nötig. Nicht gelegentlich, sondern immer vor dem Thron Gottes stehen, immer vor den Thron Gottes kommen, am besten gleich da bleiben. Nicht nur vor dem Thron Gottes im Himmel. Ja, da würden manche wieder fragen, ja, wie geht das denn? Wie macht man das? Wo ist denn das? So, da haben wir auch ein paar schöne, wichtige Formulierungen, nämlich, dass der himmlische Thron des Vaters und des Auferstandenen nicht nur irgendwo in der Ferne ist, sondern dass er gegenwärtig ist. Ja? Gott ist nicht weit von einem jeden von uns, sagt Paulus an anderer Stelle. Wir müssten nicht weit laufen, wir müssen ihn nicht irgendwo suchen, sondern er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Wir können auch sagen, diese Welt, diese Erde ist der Schemel seiner Füße. Da ist er da. Ich hatte das schon gesagt, am Himmelfahrtstag, da wo wir sind, da ist er da, da ist er gegenwärtig, da darf ich meine Hände falten, da darf ich seinen Namen anrufen und weiß, jetzt bist du da, in meiner Gegenwart und ich in deiner Gegenwart. Ich darf das aussprechen, was mich bewegt, was mich belastet, was meine Aufgaben sind. Wir dürfen bildlich gesprochen immerhin den Saum seines Gewandes berühren, da wo wir sind. Sind doch schöne Bilder, die sagen doch etwas aus. Keine langen Wege, keine großen Distanzen, sondern da, wo ich bin, da hat er seine Gegenwart zugesagt. Wir haben viele schöne Lieder, die das sagen. Als berufen zu den Stufen vor des Thrones, Lammesthron will ich eilen, das Verweilen bringt oft um den Lohn, heißt es in einer Strophe. Immer wieder hin. Zu diesem Thron in die Gegenwart des Auferstandenen zu Rechten Gottes des Vaters. Und immer wieder zu sehen, dass das keine Weltflucht ist, wie es uns manche immer wieder vorwerfen. Wir würden nicht wirklich in der Realität dieser Welt, dieser Zeit leben, sondern wir wären immer irgendwie schon ein wenig abwesend. Wir würden uns unser Traumleben, unsere Traumwelt konstruieren. Und die Not der Welt, die Not der Menschen, die Lasten, die in dieser Welt noch sind, die würden wir einfach ignorieren oder übersehen, weil wir so beschäftigt sind mit lauter geistlichen und frommen Geschichten und Vorgängen. Himmelfahrt Jesu. Da haben wir manches zu lernen, wenn wir uns einmal vorstellen, was die Himmelfahrt Jesu bedeutet, wie man sich und anderen diese Himmelfahrt Jesu erklären kann. Das ist ja bis heute ein Fremdkörper in der Theologie. Mit diesem Begriff der Himmelfahrt Christi können die Theologen nichts anfangen. Das muss man einfach so sagen. Das ist rätselhaft oder das ist verrückt oder das ist komisch. Aber kaum irgendein wissenschaftlicher Theologe wird sich mit diesem Vorgang der Himmelfahrt Jesu ernsthaft beschäftigen, weil das irgendwie so schwer zu erklären ist. Es gab einen Professor in Hamburg, der ist schon 250 Jahre nicht mehr da, Reimarus, der hat gesagt, die Himmelfahrt Jesu sei einfach eine Erfindung der Jünger gewesen. Erst hätten sie behauptet, Jesus sei auferstanden, und hinterher mussten sie erklären, warum er denn nicht mehr da sei. Ist ja klar, erst sagt man, der ist da, dann sagt man, der ist nicht da. Wo ist er denn jetzt? Also muss man etwas Neues erfinden, irgendeine Geschichte, irgendeine Erklärung, warum er jetzt nicht mehr sichtbar ist. Reimarus hatte eine Schrift verfasst, eigentlich wäre das gar nicht so dramatisch, so Gedanken haben ja viele schon gehabt und auch aufgeschrieben, aber diese Schrift mit dem Titel »Gegen die Zumutungen eines biblischen Glaubens«. Die hat sich durchgesetzt, diese Schrift. Manche sagen, das sei der Urknall gewesen der kritischen Theologie, nämlich aus einem ganz einfachen Grunde. Seine Tochter, eigentlich wollte er diese Schrift gar nicht weitergeben. Das sollte nur für seinen Hauskreis gedacht sein, für seinen Gelehrtenkreis. Da wollten sie darüber nachdenken. Zu diesem Gelehrtenkreis gehört aber auch seine Tochter. Und seine Tochter war befreundet mit einem Mann namens Gotthold Ephraim Lessing. Und kaum war Reimarus tot, hat Lessing das veröffentlicht, mit allen anderen Schriften zusammen. Und das war tatsächlich ein Durchbruch in der geistigen Welt, wo die Theologie bis heute daran zu tragen hat. Nicht nur wegen ihm, aber auch seinetwegen. David Friedrich Strauss, Tübinger Theologe, der eine Weile später gelebt hat, Schüler von Hegel und Schleiermacher, hielt die Himmelfahrt für eine typische orientalische Fantasie. So sind die Orientalen, ein bisschen verträumt, ein bisschen verrückt, ein bisschen fantasievoll. Und da sei die Himmelfahrt Jesu entstanden. Rudolf Bultmann meinte, wer sich morgens elektrisch rasiere und zugleich an die Himmelfahrt Christi glaube, habe den Verstand verloren. Und Bultmann ist nun noch nicht so lange tot. Ja, der geistert immer noch durch die Theologie bis heute und gilt immer noch als relativ aktuell. Gerd Lüdemann, ich glaube, der lebt immer noch, auch Professor der Theologie. Da habe ich nicht nachgesehen, in welchem Alter der gerade ist. Der sagte, Pfarrer, die an so etwas noch glauben, gehören auf die Couch eines Psychiaters. Ja, also Sie können schon mal den Arzt rufen, wenn Sie mich hier sehen. Aber wir verstehen, was da dahinter steckt, nämlich dass alle den Gläubigen eine unfassbare Naivität unterstellen, weil sie diese Formulierungen so lesen und das so glauben und auch weiter sagen, so als müsste man bei der Himmelfahrt Jesu von einer Art fliegendem Teppich reden. Oder ich habe es in einem Film mal gesehen, wie dann Jesus auf einer Wolke saß und dann wie auf einer Art Fahrstuhl dann mit der Wolke gen Himmel fuhr. Ich konnte mich daran erinnern, das Sandmännchen in den 60er Jahren, das kam so auf einer Wolke und verschwand auch so wieder. Und vielleicht haben die gedacht, so etwa stellen sich die Christen das vor. Das ist ja völlig irre. Auch die Beschreibung ist doch völlig anders, wie wir es hier gelesen haben. Nämlich sehr einfach, sehr klar, sehr nachvollziehbar. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ja, eine Wolke hüllt ihn ein, eine Wolke löst sich auf und er ist nicht mehr da. Das ist so, wie wenn wir in einem Theater sind, der Vorhang fällt, gerade standen sie noch da auf der Bühne, haben sie verbeugt, der Vorhang geht wieder auf und wir denken, jetzt geht's gerade weiter und keiner ist mehr zu sehen. Trotzdem wird keiner auf den Gedanken kommen zu sagen, da war gar nichts. Ja, auch in der Himmelfahrt Jesu, da fällt der Vorhang, die Wolke hüllt ihn ein, die Wolke löst sich auf und Jesus ist nicht mehr da. Das ist ein ganz schlichter, leicht nachvollziehbarer Vorgang, auch wenn es geheimnisvoll bleibt. Genauso geheimnisvoll wie die vielen anderen Stellen in der Bibel, wo es um solch eine Wolke, vielleicht müssen wir sagen, wo es um die Wolke geht. Denn die Wolke ist ja nicht eine zufällige Erscheinung hier bei der Himmelfahrt Jesu, sondern die Wolke, die begegnet uns permanent durch die ganze Bibel hindurch. Hat immer eine ganz besondere Bedeutung, fängt spätestens in 2. Mose 13 an, Vers 21, Der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule. 2. Mose 16, und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Bevor Mose auf den Sinai hinaufstieg, heißt es, und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berge Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tage erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. 2. Mose 34, da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Auch im Neuen Testament ist es nicht einzigartig. Matthäus 17, als er noch so redete, das ist die Verklärung Jesu, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Oder noch eine Stelle, die sehr wichtig für uns ist, nämlich in den Endzeitreden Jesu, wo es nicht um sein Weggehen, sondern wo es um sein Wiederkommen geht. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn ihr jetzt noch denkt, das mit der Wolke sei so eine Ausschmückung von ein paar Jüngern, die die Abwesenheit Jesu nicht anders erklären konnten, der hat das nicht verstanden. Die Jünger Jesu, ich glaube, die haben da was verstanden in diesem Augenblick, auch wenn sie zum Himmel starren, aber nicht, weil sie nicht verstehen, was da geschah, sondern ich würde ihr sagen, weil sie verstanden haben, was da vor ihren Augen geschah. Nämlich, dass die Herrlichkeit des Herrn, den sie von Mose an, 2. Mose 13, immer wieder bezeugt finden, bis hin zu Matthäus 17, dass sie dieser Herrlichkeit des Herrn jetzt plötzlich direkt von Angesicht zu Angesicht in dieser Wolke begegnet und diese Wolke eins wird mit Jesus. Der Vater wird eins mit Jesus, die Herrlichkeit Gottes wird eins mit Jesus und nimmt Jesus wieder auf. Und er verschwindet nicht einfach, sondern er wird weggenommen vor ihren Augen. Er wird nicht weggenommen, er wird nur weggenommen vor ihren Augen. Das ist ein Unterschied, ob wir sagen, er ist weg, oder ob wir sagen, ich sehe ihn nicht, aber er ist da. Ist ja für uns etwas ganz Wichtiges. Natürlich sehen wir ihn nicht. Auch wenn wir manchmal so reden, als würden wir ihn fast von Angesicht zu Angesicht sehen. Nein, wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Und wir glauben das. Wir wissen das. Wir sind gewiss. Du bist da, wo wir deinen Namen anrufen, wo wir in deinem Namen zusammenkommen. Da bist du mitten unter uns und wir haben dich in unserer Gegenwart. Und genauso sagen es diese beiden Engel, die dabei stehen, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt, jetzt sehen wir auch schon, wie wird er kommen? Ja, so wie ihr ihn habt gehen sehen, so wird er kommen. Da haben wir ein klares Bild, da wissen wir, worauf wir zu achten haben. Er wird kommen in einer Wolke. Wie auch immer das aussehen mag, wie licht, wie hell, wie strahlend, wie unübersehbar, unüberschaubar diese Wolke sei, das wissen wir nicht, aber wir werden ihn sehen. Dass wir uns keine primitiven Vorstellungen machen von dieser Auffahrt, von dieser Wegnahme Jesu, sondern dass es damals schon die Jünger fassungslos gemacht hat, weil da vor ihren Augen etwas Geheimnisvolles geschah, was sie aber zugleich verstehen konnten, was sie erfassen konnten mit dem, was sie wussten, was sie kannten, nämlich dass Jesus zum Vater geht, dass aber Jesus und der Vater gegenwärtig sind und gegenwärtig bleiben. Die Kritiker haben natürlich trotzdem recht. Es braucht eine Erklärung. Ja, und sie haben einen Anspruch auf Erklärung, warum Jesus jetzt nicht mehr da ist. Und es braucht eine Erklärung, wo Jesus jetzt ist. Wir haben das schon gesagt, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Für uns wäre eher die Frage, was macht er denn da? Also für mich war das lange die Frage, was macht er da wohl? Wie muss ich mir das vorstellen? Die Antwort der Bibel ist da relativ einfach und klar. Er regiert. Ja, ganz eindeutig, er regiert. Jesus Christus herrscht als König, alles wird oder alles ist oder alles sei ihm untertänig. Das gilt. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lobe den Herrn, der alles so mächtig regiert. Denke daran, was der Allmächtige kann. Das sind lauter Formulierungen, die sich nur aus diesem Zeugnis ergeben. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Er regiert. Und wie regiert er? Er regiert durch den Geist. Das sind wir jetzt im nächsten Schritt. Er regiert nicht irgendwie, nicht nebulös, nicht irgendwie sonderbar, undurchschaubar, sondern er regiert nach ganz klaren, was könnte man sagen, Gesetzmäßigkeiten, nach geistlichen Gesetzmäßigkeiten regiert er durch seinen Geist. Und sagt jetzt, ihr werdet die Kraft dieses Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt oder der Erde. Da gibt es unterschiedliche Übersetzungen, wie man das zu verstehen hat. Erstmal heißt es ja Land. Ja, das Wort, das hier steht, meint Land. Und einige Ausleger sagen, Land ist sozusagen erst einmal das Land Israel oder auch das erweiterte Land Israel, nämlich überall da, wo in dieser Welt Juden sind, überall da, wo jüdische Gemeinde ist, da ist Ende der Welt. Da würde Paulus jetzt sagen, da gehe ich jetzt überall hin. Überall, wo jüdische Gemeinde ist, da gehe ich jetzt hin. Und werde von da aus dieses Zeugnis weitersagen. Wir denken bei der Kraft des Geistes, das ist jedenfalls mein Eindruck, sehr schnell an große Zeichen und Wunder, an irgendwelche beeindruckende Dinge, die da geschehen könnten, sollten, müssten, lauter Dinge, die durch den Geist geschehen, Dinge, die wir gerne durch den Geist tun möchten oder erleben möchten oder sehen möchten. Wir sind ja alle, vielleicht übertreibe ich, ein wenig süchtig nach Zeichen, nach Wundern, nach irgendetwas, was uns beeindruckt und vor allem, was auch andere beeindruckt. Aber dass die meisten Zeichen gar nicht in der Öffentlichkeit geschahen, sondern dass viele dieser Zeichen im Verborgenen, sehr verborgen geschahen, dass auch das Reich Gottes, um das es ja geht, nicht durch sichtbares Heer oder Kraft und gewaltigen Ereignissen sichtbar entstanden ist, sondern vieles geschah schlicht und einfach in Verborgenheit. Manches geschah sogar an Orten, an Stellen, wo man es gar nicht erwartet hätte. Wo man eigentlich sagen müsste, da ist eigentlich Schluss von allem. Da geht gar nichts mehr. Und gerade da wirkt der Heilige Geist etwas Neues und bringt Leben hinein. Das erleben wir Menschen, die in irgendwelchen Tiefen landen. Dass wir nicht auf den Höhen unseres Lebens die größten Erfahrungen machen, die wichtigsten Erfahrungen machen, sondern viele machen es am anderen Ende, nämlich da, wo sie ganz tief hinunter müssen. Da machen sie tiefe Begegnungen mit dem Auferstandenen. Da erleben sie seine Gegenwart. Ich will das nicht glorifizieren und sagen, am besten wäre es, wenn wir alle ganz unten landen. Aber dass wir das nicht unterschätzen, dass da, wo Menschen in der Einsamkeit, in der Dunkelheit, auch in der Anfechtung oder sogar in der Verfolgung gelandet sind, da sind sie ihm begegnet. Luther hat das die Theologie des Kreuzes genannt, im Gegensatz zur Theologie der Herrlichkeit. die Theologia Crucis gegen die Theologia Gloriae. Also die Gloriae, das ist das, was wir uns so vorstellen. Man müsste einen großen Dom, eine Kathedrale haben mit der schönsten Kirchenmusik und großen Chören. Und das müsste brummen vor Eindrücken. Und das ist dann Begegnung mit dem Auferstandenen. Und da würde Paulus sagen, nö, eher im Gefängniskerker, wo kein Chor singt, keine Musik ist, keine anderen dabei sind, sondern da, wo es richtig in die Tiefe ging, wie es auch selber erfahren hat. Die größten und wichtigsten Briefe von Paulus haben wir aus dem Gefängnis. Wie gut, dass er so viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, im Knast gesessen hat. Was hätten wir alles nicht von ihm, wenn er nur durch die Lande gezogen wäre und pausenlos gepredigt hätte. Er hätte viele Gründe gehabt dafür, sondern er wurde festgesetzt im Gefängnis. Und da geschahen die größten Dinge. Das Johannesevangelium, die Johannesbriefe, die Offenbarung des Johannes in der Verbannung auf Patmos entstanden. In der Tiefe, in der Einsamkeit, in der Dunkelheit, in diesen Fragen, Herr, was soll das? Da gibt es so viel zu tun. Ich hätte so viel zu sagen. Da sind so viele Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben und du setzt mich hier auf Patmos fest. Was soll das? Was für ein Segen. So macht es Gott und so macht es der Geist. Ganz anders, als wir das vielleicht gedacht haben. Und überall da, wo Menschen meinen, da ist eigentlich Schluss. Was sollte man von Johannes noch erwarten auf Patmos? Da müsste eigentlich seine Berufung am Ende sein. Das läuft sich einfach tot, müsste man sagen. Aber was für eine Wirkungsgeschichte haben seine Schriften, das Evangelium, seine Briefe, die Offenbarung des Johannes, was für eine Wirkungsgeschichte haben die Briefe des Apostel Paulus gehabt? Da hat sich gar nichts totgelaufen, sondern da ist etwas lebendig geworden. Ganz am anderen Ende von dem, wo wir hinsehen würden. Wir hätten gern Theologia Gloriae, das ganz große Programm. Und er macht es komplett anders. Und kommt trotzdem ans Ziel, fast unbemerkt, im Schatten, also wirklich im Schatten, in der Dunkelheit, entsteht eine mächtige Bewegung des Evangeliums bis an die Enden der Erde. Und je mehr man versucht hat, das auszulöschen, das zu verhindern, das tot zu kriegen, desto mehr ist die Gemeinde Jesu gewachsen. Das ist Geist. Das ist Geist. Das hätte sich kein Mensch ausdenken können, das hätte kein Mensch so machen können, sondern der Geist macht es auf diese Weise. Und wir können immer nur sagen, wie hast du das gemacht? Wie hast du das hingekriegt? Und vielleicht müssen wir noch einmal sehen, wenn wir vom Geist reden, dann reden wir nicht von etwas, was von Gott ist. Der Geist ist nicht etwas von ihm. Der Geist ist nicht ein Teil von ihm. Der Geist ist nicht sozusagen der kleine Finger Gottes. Dass noch irgendetwas von ihm da wäre, so ein Restbestand von ihm. So, und da sagt die Bibel, da sagt Jesus sehr klar und sehr eindeutig, Gott ist Geist. Der Geist ist Gott. Dann verstehen wir, womit wir es im Geist zu tun haben. Verstehen vielleicht auch, was diese Formulierung von Paulus bedeutet. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid nicht eine kleine Miniaturausgabe für den Tempel. Ihr seid nicht ein Ersatz für diesen schönen Tempel in Jerusalem, der bald zerstört werden wird, sondern ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Tempel, ihr, die Gemeinde und ihr als Einzelne, ihr seid mehr als das, was aus Stein mit Händen gemacht ist. Und da wohnt jetzt der Geist in uns, da wohnt jetzt Gott selbst in uns und seine Herrlichkeit ist in uns gegenwärtig. Das sollten wir nicht durcheinander bringen. Auch die Formulierung, die wir gebrauchen, wir sagen manchmal, wir haben den Heiligen Geist. Dann wäre die nächste Frage, wenn ich den Heiligen Geist jetzt habe, was mache ich denn jetzt mit dem Heiligen Geist? Sprachlich sehr schwierig. Nicht ganz korrekt, würde ich sagen, sondern nicht wir haben den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist hat uns. Dann wäre es richtig. Die Rangordnung muss klar sein. Der Heilige Geist will mich haben und der Geist Gottes kam über ihn, heißt es, oder über sie, heißt es immer wieder. Der Geist Gottes kam über uns und über mich und der Geist hat jetzt mich. Ich bin sein Besitz, nicht er mein Besitz. Und nicht die Frage, was mache ich jetzt mit dem Heiligen Geist, sondern was macht der Geist jetzt mit mir? Dass ich das auch gar nicht entscheiden muss, was er jetzt machen soll oder was ich mit ihm machen könnte, sondern dass er das selber weiß und selber macht, was er machen will und was er machen muss. Das ist für mich eine der befreiendsten Erkenntnisse gewesen, dass ich nicht darüber rätseln muss, was muss ich dem Geist jetzt sagen, was er mit mir machen muss. Ja, er braucht von mir keine Anleitung. Er macht, was zu machen ist. Und ich muss das nicht mal verstehen. Ich muss das nicht einmal wissen, was er macht. Das Einzige, was ich wissen will und was ich wissen muss, ist, er macht etwas. Er tut sein gutes Werk in mir und darauf verlasse ich mich. Und er tut sein gutes Werk auch in den anderen, die da sind. Ich wünschte mir manchmal, er würde es etwas schneller tun, vor allem bei den anderen. Sie verstehen, was ich meine. Er macht's, wie er es macht. Und er macht es richtig gut. Und er macht nicht etwas, damit wir ein paar Erfolgserlebnisse haben, ein paar grandiose Erfahrungen gemacht haben. Er macht's nicht, damit wir es leichter oder schöner haben in unserem Leben. Sondern er macht genau das, was gemacht werden muss. Gott macht jetzt seine Geschichte in meinem Leben, mit meinem Leben, durch diesen Geist. Und der Sinn der Apostelgeschichte ist, die Geschichte des Geistes zu beschreiben. Was macht eigentlich der Heilige Geist? Nicht, was machen die Apostel? Was macht Paulus und Petrus? Die machen auch alle was. Manchmal können wir aber auch deutlich sehen, dass nicht sie die Tätigen sind, sondern dass der Heilige Geist auf sehr überraschende Weise etwas macht und sie folgen ihm. Das ist mir deswegen so wichtig, weil ja diese Frage, wer regiert eigentlich und wo regiert irgendjemand und wie regiert da irgendjemand, das ist ja sehr unklar und sehr nebulös, wenn wir uns selber beobachten, wenn wir die anderen beobachten, wenn wir die Welt beobachten, wer regiert da eigentlich? Da kann man schon ins Schwimmen kommen. Wir sagen natürlich, Jesus ist der Herr und dann sehen wir so lauter Dinge um uns herum, wo wir sagen, das kann doch gar nicht sein, das stimmt doch was nicht. Wenn solche verrückten Dinge in dieser Welt passieren, kann man doch nicht sagen, Jesus hat alles in seiner Hand. Was geschieht da eigentlich? Wer regiert diese Welt? Und sollten nicht übersehen, dass diese Welt ja nicht von Regierungen regiert wird. Nicht von Präsidenten oder von Königen oder von Diktatoren oder von demokratisch legitimierten Regierungen oder von Wirtschaftsmächten oder von was auch immer, sondern dass die eigentliche Regierung ganz anders funktioniert. Diese Welt wird regiert durch Geist. Das meine ich nicht den Heiligen Geist. Sie kennen das schon, weil ich gelegentlich schon davon gesprochen habe, aber ich will es noch einmal deutlich sagen, weil mir das so wichtig erscheint, wie diese Welt zusammengehalten wird und wie diese Welt ihre Wege geht. Diese Welt wird bestimmt und regiert von Ideen, von Gedanken. Ich könnte auch dabei bleiben und sagen, wird regiert von Geist oder durch Geist. Ich könnte auch sagen, durch Geistes Mächte, durch Geister oder wenn ich es ganz sachlich und nüchtern und immer noch korrekt, hoffe ich, beschreiben soll. Diese Welt wird regiert durch unsichtbare, geheimnisvolle, geistige Prozesse. Ja, das ist ganz nüchtern. Durch geistige Prozesse, die kann man manchmal sogar sehen und das Ganze läuft nicht klar und durchschaubar ab, sondern sehr unklar und sehr undurchschaubar, aber immer nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. Man kann da schon vieles sehen und erkennen. Paulus sagt es ganz ähnlich, wenn er von dem Gesetz der Sünde spricht, das in uns wohnt. All das, was geschieht, auch all das, was in unseren Gedanken geschieht oder in den Gedanken von anderen geschieht, ist immer gebunden an das Gesetz der Sünde. Und wenn wir vom Geist reden, dann müssen wir das klären, was wir denn damit meinen. Wenn wir vom Geist reden, von Gedanken oder Ideen reden, dann wissen wir zugleich, dass der Geist die Gedanken, die Ideen dieser Welt fast nie harmlos sind. Also vieles ist auch harmlos, natürlich. Vieles ist auch überflüssig. Vieles hat gar keine Auswirkungen. Völlig unbedeutend. Aber wir sehen an anderen Stellen, dass das, was in dieser Welt geschieht, im Geistigen geschieht, unvorstellbare Auswirkungen hat. Ich hatte das schon erwähnt, der Marxismus-Leninismus ist eine geistige Größe gewesen. Das waren Gedanken, das waren Ideen, sonst gar nichts. Lauter Ideen. Und aus diesen Ideen ist etwas geworden. Nationalsozialismus war eine Idee. Und da gab es noch viele andere Ideen, die dazu kamen. Man könnte ja sagen, es sind doch nur Ideen. Was wollt ihr denn? Es sind doch nur Gedanken. Macht doch nichts. Ach, dann sehen wir Geschichte und stellen fest, was da geschehen ist, nur durch Ideen entstanden. Unsere Zeit, lauter Ideen, denen wir hier begegnen in dieser Zeit, dass ungeborene Kinder, also ich wiederhole mich ja eigentlich immer wieder, dass ungeborene Kinder noch keine Menschen seien. Das war vor 40 Jahren eine Idee. Und manche haben damals gesagt, ist eine blöde Idee, ist eine bescheuerte Idee. Aber wenn wir sehen, wie eine bescheuerte Idee eine Wirkung entfaltet und Millionen ungeborener Kinder nicht leben dürfen, dann sehen wir, wie aus einer bescheuerten Idee eine Geschichtsmacht werden kann. Und nichts ist harmlos. Um diesen Prozess geht es. Wenn wir von Geist reden, dann müssen wir wissen, Geist ist nicht nur eine nebulöse Gedankenwelt, sondern Geist heißt Macht. Und Menschen, die vom Geist geleitet werden, von welchem auch immer, das hat immer mit Mächten zu tun. Das hat immer Auswirkungen. Und in der Regel bleibt es nicht harmlos, sondern führt von einem Fiasko zum nächsten. Und da können wir unzählige Beispiele dafür finden, was allein durch den Geist geschehen ist, bis hin zu Gender und all den verrückten Dingen, die heute geschehen, dass nur durch eine Idee, die manche für so genial halten, die gesamte Schöpfungsordnung Gottes durcheinandergewirbelt wird. Verstehen zugleich, warum es für Paulus so wichtig ist, dass wir nicht Menschen richten und verurteilen, obwohl das so naheliegend wäre, einfach zu sagen, dieser Mann, diese Frau gehört aufs Streckbett oder sowas Ähnliches. Da würden wir gerne mal ein bisschen an den Schrauben drehen. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, nicht die Menschen zu richten und zu verurteilen, sondern unsere Aufgabe ist, wir sollen die Geister unterscheiden. Die Geister, die in dieser Welt permanent am Werk sind, so vieles durcheinander bringen. Und führt das aus, wenn er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das ist ein Verbot von Paulus. Ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Er meint damit nicht, ach, das ist überflüssig oder das könnte man anders machen, sondern das ist nicht eure Aufgabe. Kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und die haben verschiedenste Gesichter und viel Macht. Wir können die ganze Welt der Geistesgeschichte oder der Geisteswissenschaften und der Kultur und der Medien alles dazu nehmen. Das ist nicht alles schlecht, nicht alles böse, aber das sind Geister am Werk. Das sind Ideen am Werk. Und aus Ideen werden immer irgendwann auch Handlungen. Das ist die Art des Teufels, wie er durch Geister und Mächtige diese Welt regiert. Nie immer gleich, das kennen wir ja auch, sondern immer im Wandel. Kaum haben wir uns an ein Fiasko gewöhnt, ist es schon wieder vorbei. Kaum haben wir eine passende Antwort dafür gefunden, ist es schon wieder weg, kommt schon das Nächste und wir fangen wieder von Neuem an zu suchen. Das ist dieses Durcheinanderwerfen auf einer geistigen Ebene, wo permanent etwas Neues geschieht. Und wir verstehen, dass das eigentliche Desaster dieser Welt nicht in dem besteht, was Menschen so machen. Also auch wo es alle möglichen Dinge gibt, dass da mal eine Bank geplündert wird oder irgendwo Verbrechen stattfinden, dass da viel Alkohol und Drogen im Umlauf sind, dass da vieles ist in dieser Welt, was einfach, könnte sagen, einfach Mist ist. Das ist aber nicht unser Problem. Das sind die Symptome von dem, was da geschieht. Das Problem ist das Unsichtbare, das Undurchschaubare. Das Problem sind die geistigen Welten, die da um uns sind und die eine ungeheure Macht haben in unserer Zeit. In unserer Zeit nicht weniger als in allen Zeiten, anderen Zeiten auch. So, und dann zu sehen, dass es eine ganz andere Welt gibt, eine ganz andere Welt. Wenn wir das jetzt noch einmal vor uns sehen, wie viel Macht, wie viel Gewalt, wie viel Zerstörung in diesen geistigen Welten angelegt ist, dann verstehen wir vielleicht erst recht, was das für die Welt des einen Geistes bedeutet, für die Welt des Heiligen Geistes, die wir nun kennen, dass wir die Geister nicht nur unterscheiden können, sondern dass wir auch wissen, in welcher Welt, in welcher Sphäre des Geistes wir nun leben dürfen, wir nun zu leben haben. Und wenn wir sehen, wie in dieser Welt ganze Heerscharen die eine Welt vor sich hergetrieben haben und dass Gott durch seinen Geist seine Heerscharen mobil macht. Es gibt ein schönes kleines Wort in 1. Timotheus 1, Vers 18, da heißt es an Timotheus, dass du in der Kraft dieser Botschaft einen guten Kampf kämpfst. Da steht zweimal das Wort Strategie. Ihr braucht eine Strategie. Na, eigentlich nicht, sondern der Geist hat eine Strategie. Und wir kämpfen diesen Kampf des Geistes. Wir sind ein Teil dieser Strategie, dass mit den Heerscharen Gottes, mit all denen, die da sind die Engel, da sind die Boten Gottes, da sind die Propheten Gottes, da ist sein Volk Israel, da ist die Gemeinde Jesu und da sind wir. Wir gehören zu seiner Strategie, wir gehören zu seinen Heerscharen. Und darum ist es so wichtig, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Oder umgekehrt, die Kraft des Geistes muss über euch kommen, dass ihr von diesem Geist geleitet werdet, dass er in euch regieren kann. Und wenn wir auf das Geschehen der letzten 2000 Jahre sehen und wenn wir fragen, ähnlich wie die Jünger, wann endlich wirst du dein Reich aufrichten? Dann erwarten wir am ehesten so irgendwo ein Territorium, irgendwo ein Bereich, wo wir sagen können, da ist das Reich Gottes. Ja, die Amerikaner, die Siedler, die wollten das in Pennsylvania ja so haben. Die haben gedacht, wir errichten jetzt einen Gottesstaat. Ja, einen christlichen Gottesstaat. Da soll nichts anderes gelten als die Bibel. Ist nicht gelungen. Hat nicht funktioniert. Die Briten mit ihrem Königreich haben gedacht, das sei das neue Jerusalem. Ja, das britische Königreich. Haben die wirklich geglaubt? Da gibt es ganze Musikstücke über Jerusalem. Ich in meiner Naivität dachte, oh, das ist was über Jerusalem, das möchte ich gerne haben. Habe es mir bestellt und dann festgestellt beim Nachblättern, es geht nicht um Jerusalem, es geht um das neue Jerusalem. Es geht um Großbritannien. Dann wollte ich es nicht mehr hören. Ja, also wie viele Ideen da waren, dass dieses Reich, das doch irgendwo entstehen und sichtbar zu erkennen sein muss. Und Jesus sagt, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistiges Reich. Es gibt noch kein Territorium in dieser Welt, sondern es geschieht alles durch meinen Geist. Auch mein Reich besteht im Geist. Und im Geist und in der Wahrheit sollt ihr stehen und sollt ihr anbeten. Im Geist und in der Wahrheit sollt ihr leben, sollt ihr stehen, sollt ihr sein. Das soll euch ausfüllen, das soll euch umgeben. Ich muss also hinein in den Geist und in die Wahrheit, dass Jesus der Herr ist. Nicht nur im Bekenntnis, sondern in meinem ganzen Leben. Du allein sollst der Herr sein in meinem Leben. Und da stehen wir gleich wieder an einer neuen Stelle, wo wir sagen, schön gesagt, gut gedacht, aber es gelingt einfach nicht. Es gelingt einfach nicht. Da könnte ich Ihnen viele Geschichten erzählen aus meinem eigenen Leben. Da könnte ich Ihnen viele Geschichten erzählen aus der Seelsorge, wie Menschen, wie Christen, wie Kinder Gottes darunter leiden, dass etwas anderes in ihrem Leben regiert als der Geist. Da sind Anfechtungen, da sind Ängste, da ist Verzweiflung, da ist manch eine Sucht, da sind Zwänge, da sind Aggressionen, da gibt es Wut, da gibt es Zorn, auch in christlichen Familien. Da gibt es Dinge, die eigentlich gar nichts zu suchen haben in unserem Leben, aber sie sind da. Und das kann einen an den Rand der Verzweiflung bringen, zu sehen, ich will gerne, dass er in meinem Leben regiert, aber es gelingt mir nicht. Und ich sage das so vielen, dann verstehen wir, warum immer und immer und immer wieder darauf hingewiesen wird, du brauchst Heilung. Es geht nicht so, dass wir sagen könnten, du kommst zum Glauben und alles ist gut. Sondern wir kommen zum Glauben und dann fängt der Heilige Geist sein gutes Werk in uns an. Dann fängt er an zu rumoren, zu rotieren in uns. Dann macht er das, was nicht nur schön ist, sondern was auch wehtun kann. Aber er tut sein gutes Werk in mir. Und plötzlich ist die Angst nicht mehr so unerträglich, wenn ich das weiß. Ich kann auch mit Angst leben. Ich kann auch mit meiner Schwachheit leben. Ich kann auch sagen, ich bin noch lange nicht am Ziel, noch lange nicht. Da wäre noch Jahrzehnte zu tun, um mich halbwegs in die Spur zu kriegen. Das ist nicht das Wichtigste, sondern dass er angefangen hat, dass er da ist, dass er sein Tempo hat. Und ich ihm sein Tempo nicht vorgeben muss. Und dass er, so haben wir es am Anfang vorhin gelesen, dass er sein Ziel vollenden wird. Dass er auch in meinem Leben das vollenden wird, was er sich vorgenommen hat. Und wenn ich dann wieder noch einmal frage, wer oder was regiert denn jetzt in meinem Leben? Ja, ich würde sagen, manchmal regiert immer noch Ungeduld und manchmal auch Angst und manchmal auch irgendwelche Dinge, wo ich sagen würde, das behalte ich besser für mich, das müssen Sie gar nicht wissen, was da alles noch ist. Aber Jesus ist gegenwärtig. Und das Schönste, also eine der schönsten Formulierungen im Neuen Testament überhaupt, ist das, wenn es heißt, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, der regiere in euren Herzen. Verstehen Sie, die Angst ist vielleicht noch da. Oder die Depression ist noch da. Und manch etwas, was uns richtig plagt, ist auch noch da. Aber es regiert nicht mehr. Ja, dann darf es auch da sein. Vielleicht verschwindet es einmal, aber erst einmal ist es noch da, aber es regiert nicht mehr, sondern regieren darf der Friede Christi. Das ist etwas Geniales, dass ich mit meiner Angst, mit meinem Zerbruch, mit all dem, was noch nicht gelingt, trotzdem sagen kann, regieren tut nur einer, nämlich der Friede Christi. Seine Liebe, sein Heil, seine Vergebung, sein Geist und alles ist schon da und er allein regiert. Und das Reich Gottes ist viel näher, viel, viel näher, als wir vielleicht gedacht haben. Ich bete noch. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns plagt. Nicht nur in dieser Welt, nicht nur bei anderen, sondern auch, was in unserem eigenen Leben so schwerfällig, so blockiert, so unfrei ist. Und wir trotzdem glauben und daran festhalten dürfen, dass du der Herr bist in unserem Leben und dass du durch deinen Geist in uns regierst. Dass wir dir jeden Tag neu alles hinlegen dürfen, was in uns ist und jeden Tag neu glauben dürfen, dass du es wieder in deine Hand nimmst und dass du uns wieder Schritte voranbringst, dass du wieder etwas löst und etwas anderes hinzufügst. Und wir danken dir, dass wir auch manchmal zurücksehen dürfen und staunend sehen, was hast du alles neu gemacht in unserem Leben und im Leben der anderen. Danken dir von ganzem Herzen, dass du noch lange nicht fertig bist mit uns, sondern dass du weitergehst, dass du in uns bleibst, dass du mit uns auf unserem Weg bist und dass du dein Werk, das du angefangen hast, auch vollenden wirst, bis wir dich loben und dich anbeten und bis wir selber staunen, was du aus solch einem kleinen Leben gemacht hast. Dürfen wir dich auch bitten, dass du mit uns gehst auf den Weg, der vor uns liegt, dass du uns behütest und bewahrst und segnest und wir jeden Tag neu sagen dürfen, du bist der Herr in meinem Leben. Du allein sollst regieren. Wir loben dich und wir ehren deinen Namen. Amen.